Stille. Danke, Herr, dass wir heute so viel erlebt und gehört haben, dass du jetzt schon sehr viel gesagt hast. Danke, dass wir dich bekennen dürfen als den Lebendigen. Und danke, dass wir bekennen dürfen, dass du unser Herz reinigen kannst und willst. So bitten wir dich, dass dein Wort uns reinigt und dass du unser Verstand und unsere Seele und unser Innerstes berührst, damit wir dich, den Lebendigen, erkennen. Gelobt sei dein Name. Amen. Ja, das neue Jahr läuft schon und ich bin zum Ende des letzten Jahres aufgehalten worden in der Predigtreihe des ersten Johannesbriefes und heute, wir landen langsam, wir sind schon am Ende des Johannesbriefes angekommen und nur eine ganz kurze Einleitung, damit wir zumindest in dem Wesentlichen wieder aktuell sind. Der erste Johannesbrief entsteht in einer Zeit, wo der christliche Glaube einerseits sich ausbreitet, unglaublich schnell ausbreitet und andererseits unglaublich schnell angegriffen wird oder aggressiv von allen Seiten. Und diese Angriffe sind auf verschiedenen Ebenen. Und die Briefe im Neuen Testament der Apostel, die beschäftigen sich meistens mit diesen Angriffen. Die stärken die Gemeinde, damit die sozusagen diese reißende Wölfe auf in dem Psalm 22, diese Hunde, diese Hyänen, die die Wahrheit nicht ertragen können, die den Messias nicht ertragen können, aber auch seine Gemeinde nicht ertragen können, damit diese Herde, die Herde Gottes verteidigt wird. Und sie kann nur innerlich verteidigt werden. Wir brauchen also kein Schwert und keine Waffen. Wir brauchen innere Stärkung. Wir brauchen den Heiligen Geist und die Wahrheit. Denn die Angriffe gehen dahin, die greifen die Wahrheit an. Den Wahrhaftigen. Der Feind ist der Vater der Lüge, so steht es geschrieben. Darum greift er an und er hasst die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Gott Licht ist. Und die Wahrheit ist, dass Gott Liebe ist. Und die Wahrheit ist, dass Gott Mensch geworden ist. Und die Wahrheit ist, dass Gott eine Tür geöffnet hat, damit alle Menschen zu ihm kommen können. Die Wahrheit ist, er will retten. Und der Feind will zerstören, er will versklaven, er will in der Finsternis, in der Egomanie, in Selbstverliebtheit, in Egoismus führen. Und dieser Kampf ist zwischen Licht und Finsternis, so steht es geschrieben. Und der Johannes ist überhaupt der Apostel, der am längsten gelebt hat von allen anderen Aposteln, deutlich länger gelebt hat. Er schreibt diesen Brief in einer theologischen Auseinandersetzung mit der Irrlehrer Heresie, Heretikern, die gesagt haben, ja, es gibt Dualismus, Manichäer, Gnostiker, da gab es sowieso das Gut und Yin-Yang. Also das, was wir heute in der ganzen esoterischen, postmodernen Zeit finden, das war damals komplett aktuell. Alles, was wir heute als modern und als großartige intellektuelle, philosophische Errungenschaft darstellen, war das schon längst da. Der alte Salomo hat gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, nichts. Das wird immer nur aufgekocht. Die Lüge des Feindes wird immer aufgekocht und wir denken, das ist eine ganz neue wissenschaftliche Errungenschaft. Gar nichts ist es. Und damals gab es diesen Dualismus, der so alt ist wie die Menschheit, weil unser Leben nun mal dualistisch ist. Unser Tag ist dualistisch. Tag und Nacht. Licht und Finsternis. Lüge und Wahrheit. Geburt und Sterben. Alles um uns herum ist dualistisch. Mann und Frau. Das ist ganz normal. Und deswegen hat man dann gesagt, dass sozusagen die Gesamtheit des Dualismus eine göttliche Wahrheit ist. Also wenn man Licht und Finsternis vermischt, Yin und Yang, nur dann gibt es so einen kosmischen Ausgleich. Diese ganze uralte Plärre, die wird heute wieder neu aufgekocht und man versucht, alles miteinander zu verbinden. Aber die Bibel sagt, nein, das stimmt nicht. Es ist zwar dualistisch, aber Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist heilig, in ihm ist keine Sünde. Heute gibt es dagegen Theorien, dass du Sünder bist und Sünde, Gott erträgt Sünde, alles. Er erträgt keine Sünde. Er bekämpft die Sünde. Und der Preis des Kampfes ist das, was wir heute schon im Psalm 22 gehört haben. Sein Sohn am Kreuz bezahlt, damit eben die Finsternis und die Lüge und die Sünde keinen Raum hat mehr in Gottes Reich. Du kannst deine Sünde nicht mitnehmen, du kannst deine Sünde nicht heiligen, du musst der Sünde abgestorben sein. Das ist eine ganz klare biblische Lehre. Es gibt keine Ehe zwischen Licht und Finsternis, es gibt keine Quelle, die süß und sauer, Süßwasser und Salzwasser, das sozusagen miteinander irgendwie zu einer Quelle verbinden. Nein, du bist Licht, du bist Kind Gottes, du bist heilig und du bist zur Heiligung berufen. Im Grunde ist das gut zusammengefasst, die Aussage des ersten Johannesbriefes. Leitwort des Briefes ist Liebe. Gott ist die Liebe, so steht es geschrieben. Und das ist das Problem, was wir heute nicht verstehen. Das ist an sich eine sehr schöne Aussage. Leider sind wir so korrupt schon, leider sind wir so manipuliert, dass wir den einfachen Satz, wie Gott ist die Liebe, nicht verstehen. Weil etwas passiert ist, etwas wurde so manipuliert, dass wir es nicht verstehen. Darum wird es heute ein bisschen darum gehen, im zweiten Teil der Predigt. Im ersten Teil der Predigt möchte ich aber nochmal auf die Gefahr hinweisen, von denen manche betroffen sind in diesem Raum, wahrscheinlich nicht nur Nicht-Christen, sondern auch Christen. Das ist das gleiche Problem, was Johannes hatte. Das habe ich am Wochenende erlebt, deswegen ein Kurzbericht, Live-Erlebnis vom Wochenende und vielleicht ein Tipp, wie man damit umgehen kann. Für mich war das erneut interessant zu sehen, wie unser Zeitgeist wirkt in seiner Wucht und wie schwierig es für uns ist, sozusagen ihn, diesen Zeitgeist zu überwinden, damit wir zu den Menschen kommen. Am Freitag war meine Frau nicht eingeladen zu einer Feier in Görlitz. Ein Freund von uns hat uns eingeladen, er ist kein Christ. Und es war eine Einweihungsfeier. Und waren sehr viele Leute da. Ich behaupte wahrscheinlich, also ich weiß nicht hundertprozentig, wahrscheinlich, da waren ungefähr so vielleicht 100 Leute, so wie hier. Und ich denke, das waren wahrscheinlich nur Nicht-Christen. Also mir war nicht bewusst, ich habe keinen Christen gesehen. Ich habe zwar irgendwie so christlich Orientierte gesehen, aber keinen Christen gesehen. Das ist auch nicht schlimm. Wir sind auf diese Feier gegangen mit eigentlich einem Ziel. Wir wollten bei dieser Feier dabei sein und endlich mal Zeit haben, meine Frau und ich. Und dann wollten wir einfach einen Wein miteinander trinken. Das war im Grunde die ganze Absicht. Ich wollte auch keine Party, gar nicht. Ich wollte einfach dabei sein und dann natürlich überlegt, vielleicht will Gott irgendwas damit was machen, vielleicht kann er was damit machen. Aber ehrlich gesagt wollte ich das gar nicht. Ich wollte einfach einen ruhigen Abend verbringen, nur so ein bisschen mit Weißwein oder meine Frau hat Rotwein getrunken. So war das eigentlich. Und dann, wie das so ist, wir waren ziemlich früh da, langsam füllte sich der Raum, wir saßen erst allein am Tisch, dann kamen plötzlich weitere Personen an den Tisch und das waren Holländer. Ja, da waren viele Holländer da. Und es war ganz nett, ich kann kein Englisch, sie konnten aber ein bisschen Deutsch. Und so wie das bei solchen Partys ist, Musik war schon relativ laut, es entsteht ein Smalltalk. Ich wollte aber keinen Smalltalk, weil bei mir ist das Problem, es funktionieren keine Smalltalks. Und eigentlich dachte ich, oh nein, jetzt bitte keine Gespräche. Jetzt habe ich ihn natürlich politisch korrekt zugehört, so ein paar Sätze, sie mir, und so plätscherte das ein bisschen vor sich hin, bis dann die grässliche Frage kam. Im Sinne, Sie wohnen in Görlitz? Ja. Zweite Frage, was machen Sie in Görlitz? Und da war mir schon klar, das wird jetzt große Debatte. Drei Arten von Menschen oder drei Arten Reaktionen, die mich fragen, was machen Sie in Görlitz? Und ich sage, ich bin Pastor. Es gibt drei Formen der Reaktionen, die es gibt. Die grundsätzliche Reaktion ist Entsetzen. Die Gesichtszüge von einem freundlichen Grinsen entgleiten in Irritation. Als hätte ich gesagt, ich habe gerade zwei Menschen verspeist. Das ist Standard. Zweite, fast schon anstrengende Reaktion ist Freude. Ein Bruder auf einer Party, ich überlege doch mal, jetzt wollen Sie mit einer Frau, dann wollen Sie die Eskalatologie und die Wiederkunft des Herrn direkt mit dem Abend besprechen. Oder am besten Gebetsgemeinschaft für die Verlorenen in dem Raum. Das ist schwierig. Dritte Reaktion, Neugierde. Die mit Abstand anstrengendste. Weil bei ungefähr 120 Dezibel und einer unfassbaren Sprachbarriere entsteht tiefgeistliche Frage. Wie willst du das klären? Und so war das. Ein junger Mann kam dazu, noch ein weiterer, ungefähr 30 Jahre alt, optisches Aussehen, direkt James Bond. Also eloquent, gut aussehend, modern. Schlicht, also im Sinne nicht aufdringlich, aber wachsam im Blick, also wirklich interessante Person, ich muss ein bisschen schmunzeln. Und man merkt, international unterwegs, also ich denke wohlhabend, er hat eine Uhr gehabt und ich bin ihr Laie, aber ich habe sofort gesehen, diese Uhr hat wahrscheinlich gekostet mein Jahresgehalt. Und Uwe hätte große Freude gehabt, sie zu reparieren. Also das. Und er saß da und hat dann die dramatische Frage gestellt, was machst du in Görlitz? Und ich habe Pastor gesagt. Und dann hält er sich seinen Blick auf, zu meinem Bedauern, und Neugierde, großartige Neugierde, was das ist, also war wirklich neugierig. Und dann, wie gesagt, 120 Dezibel, über den Tisch gebeugt, gebrüllt. Wir müssen brüllen. Und dann entstand ein interessantes Gespräch. Denn mir war klar, er ist suchend. Und mir war klar, er ist überhaupt nicht offen für das, was ich glaube. Überhaupt nicht. Er wollte ein philosophisch-intellektuelles Gespräch führen. Aber das war mir zu anstrengend an diesem Abend. Also musste ich Abkürzung nehmen. Dann haben wir gesagt, gut. Und dann fiel mir ein, ich meine, wir können 100 Stunden reden über irgendetwas. Aber wie ist der Zugang zu so einem Menschen in diesem Kontext? Und ich, das ist wirklich ein sehr sympathischer Typ. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt müssen wir eine Abkürzung nehmen. Und die beste Abkürzung ist, die ich im Jahre gelernt habe, für dich ein Tipp, wenn solche Situationen entstehen und da auch andere Nichtchristen dabei sind. Es muss eine Mischung zwischen Philosophie und schlichten Theologie sein. Und der Apostel Paulus in der Bibel beschreibt uns das und die Kirchengeschichte lehrt uns das, dass das immer funktioniert, weil das die Wahrheit ist. In der Bibel gibt es einen Satz und der ist Schlüsselsatz für alle diese Gespräche. Du brauchst nicht mit Jesus anzukommen, weil er dafür gar nicht empfänglich ist, aber es gibt eine Wahrheit in seinem Leben. Sie ist omnipräsent und sie ist international. Sie ist nur dem Menschen gegeben. Und da in der Bibel steht, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herzen hineingetan. Was bedeutet, Gott hat einen Raum in Menschen geschaffen, in seinem Herzen, einen Raum. Wir würden theologisch sehen, aus dem Alten Testament, sagen, das Allerheiligste. Es gibt einen Raum in jedem Menschen, im Herzen eines Menschen. Und dieser Raum kann nicht gefüllt werden mit nichts. Das ist eine klaffende Wunde der Unruhe. Jeder Mensch weiß es und man versucht sich zu überladen mit jedem Mist, mit Veranstaltungen, Geld, Reichtum, Karriere, Sex, alles, also alles, was der Mensch versucht darzustellen, Wissenschaft. Er versucht sich zuzupacken, aber dieser Raum ist wie Teflon. Egal, was du in den Raum hinein pumpst, es läuft die Wände runter. Und dann pumpst du neu und neu. Und das heißt, manche haben Pumpanlagen gebaut, die pumpen unentwegt. Weil sie diesen Raum füllen wollen, aber sie können ihn nicht füllen, weil er ist heilig. Er ist gegeben dem Menschen, dass nur Gott in diesem Raum sein kann. Nur er. Nicht Pseudogötter, nicht Pseudo, nur er, nur der Lebendige. Und im Grunde weiß das jemand, aber das ist den Menschen nicht bewusst. Der großartige Kirchenvater Augustinus hat bei seiner Bekehrung das erlebt. Er war intellektuell hochwertiger, also wirklich ein Professor. Und nicht nur die Theologie, die Philosophie und Soziologie und alles Mögliche. Aber er war nicht wiedergeboren. Und er hatte diese Lücke. Und er hat sie mit Drogen, mit Partys, mit Sex, mit allem versucht zu füllen. Aber es ist ihm nicht gelungen. Und ich wusste, dass mein Gegenüber genau das gleiche Problem hat. Und ich wusste das, weil ich das auch hatte. Und alle Menschen haben das. Also sage ich ihm, pass auf, der Punkt ist der, wir müssen jetzt schnell auf eine Einigung führen. Du hast in deinem Herzen, ich sagte, was glaubst du denn? Bist du irgendwie religiös? Und sagt er, nein, ich bin Atheist. Und da sage ich, wow, endlich mal treffe ich einen Atheisten. Und da war er völlig ein bisschen irritiert. Und er hat gesagt, ich habe noch nie einen Atheisten kennengelernt. Nur Pseudo-Atheisten. Und er sagte, was ist ein Pseudo-Atheist? Ich habe gesagt, das sind Menschen, die gar keine Ahnung von nichts haben, aber behaupten, dass sie nichts glauben, obwohl sie insgeheim im Herzen doch was glauben. Und sagte, ja, das bin ich. Ein Pseudo-Atheist, also Agnostiker. Jemand einfach zu dumm, um die Wahrheit zu suchen. Und da sage ich ihm, ja, so war ich auch. Und dann erzählte ich ihm von diesem Herzen, von dieser Lücke. Und Augustinus sagte so, später als er zum Glauben kam, er hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir. Oder man kann sagen, unruhig ist mein Geist in mir. Unruhig ist meine Seele in mir. Es gibt eine Unruhe, eine tiefe Unruhe, die jeder Mensch kennt. Und die kann nicht befriedigt werden mit nichts. Unruhig ist es, bis es findet Ruhe oder Frieden, Shalom in dir, Gott. Das ist die Kommunikation, das ist die geheimnisvolle Kammer des Menschen. So, dann reden wir miteinander und er bestätigt das 100%. Und jetzt kommt der Zeitgeist-Trick. Und obwohl es hier eine Übereinstimmung gibt, sagt er, dass es sozusagen verschiedene Formen gibt, dieses Herz zu füllen. Und jetzt 120 Dezibel. Alles brüllt. Und ich wollte mit meiner Frau einen Weißwein trinken. Und dann sage ich, ja, wie hast du es denn gefühlt? Und dann sagt er, er war jetzt in Südamerika und hat einen bewusstseinserweiternden Trunk genommen, das Schamanen sonst trinken. Und dann hat er das Universum verstanden. Was soll man dazu sagen? Es bedeutet nur, dass ein Mensch so eine tiefe Herzenslücke hat, dass er bereit ist, alles zu tun. Und er versteht vielleicht das Universum in der Kleinheit seines Verstandes, aber nicht sein Herz. Er hat genug Geld, die ganze Welt zu bereisen, aber er hat keinen Frieden. Das hat Augustinus erlebt. Das haben viele Menschen erlebt und ich hoffe, dass du das auch erlebst, weil das ist keine Frage der Intellektualität, irgendwelche Weltanschauung, Theorien. Es ist eine Frage der Begegnung mit dem Messias. Wer ist der Friedefürst? Und das, versteht ihr, so irrsinnig dieser Gedanke ist, dass jemand mit einem Loch im Herzen versucht, das Universum zu verstehen. So irrsinnig ist das Gegenbild dazu, dass der Herr des Universums gekommen ist, um dein Loch im Herzen zu füllen. Das ist sozusagen die Gegenbewegung. Und das war, wir haben sie geschafft, wir haben gesagt, er war so neugierig, wirklich, er hat gesagt, ja, wo kann ich diese Gemeinde? Er dachte, was Großartiges geschieht. Ich habe gesagt, das ist die langweiligste Gemeinde der Stadt. Ich habe von meiner Bekehrung erzählt und so. Und er war so neugierig, aber die mussten wieder nach Holland. Beten wir für ihn, Thomas. Ich glaube, er hat genug Samen in sein Herzen bekommen, damit es in ihm weiter wachsen kann. Und gleichzeitig kamen zwei weitere Leute dazu, Deutsche. Freundeskreis, weiterer Freundeskreis, nicht in unserem Sinne christlich, aber philosophisch christlich sozialisiert. Und erneut entstand die zweite Art des Gespräches. Erstmal bla 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 und ich kann aber solche Gespräche nicht führen und also habe ich natürlich die weiteren Fragen gestellt, zack, zack, zack und merkte, das war die gleiche Absicht des Zeitgeistes zu sagen, naja, du glaubst halt so, wir glauben so oder ich glaube verschieden sogar, untereinander verschieden und das ist doch alles gut und obwohl ich das gar nicht aktiv oder irgendwie progressiv, aggressiv angegangen habe, merkte ich, dass da die Züge entglitten. Und sie merken, dass es keine Übereinstimmung gibt. Weil ich bleibe bei der These, es gibt nur einen, der das Herz füllen kann. Wir sind uns einig, dass es ein Loch ist. Aber wir sind uns nicht einig in der Reparatur. Es gibt nur einen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen für unseren Alltag, dass wir diese Menschen immer wieder kennenlernen. Und vielleicht bist du selber betroffen davon, dass du so weißt, ich brauche jemanden, der mir das Herz heilt. Ich brauche jemanden, der mir ein neues Leben gibt. Ewigkeit gibt. Und so komme ich zu meinem eigentlichen, also zu dieser Notwendigkeit, du musst zum Messias. Das sagt im ersten Johannesbrief der Johannes eindeutig. Er sagt, der Messias ist gekommen, wir haben mit unseren Händen ihn betastet. Er ist keine Philosophie und keine Theorie, er ist gekommen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wir lügen, wenn wir sagen, dass wir in Licht sind und in Sünde leben. Das ist diese Unvereinbarkeit zwischen Licht und Finsternis. Deswegen muss ein Mensch wie er, dieser junge Mann, dieser Thomas, sich entscheiden zwischen Finsternis, zwischen seinen zwei Komponenten getränken zum Verständnis des Universums und dem Heiligen Geist. Sie sind nicht kompatibel. Diese können nicht vermischt werden. Aber Gott sagt, er ist gekommen und der Messias ist gekommen, um unsere Sünden, unser Loch im Herzen zu zerstören. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, dann bleibt das Loch in unserem Herzen und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, der uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Reinigung des Allerheiligsten in deinem Leben, deines Herzens. Und sagen meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, also weiterhin in Sünde lebt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist unser Evangelium. Es gibt keine Wege, verschiedene Wege nach Rom. Es gibt einen Weg zu Gott. Und das ist sein Sohn Jesus Christus. Und dann beschreibt er viele, viele Sachen. Seht, welch eine große Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das ist die Versöhnung deines Herzens in Kindschaft zu ihm. Verstehst du? Du wirst nicht irgendwie nur gereinigt und in ein Regal gestellt, sondern du wirst gereinigt und adoptiert. In die Familie Gottes hinein. Du hast vorhin die Gemeindeaufnahme gesehen. Er sozusagen, du bist Gottes Kind plötzlich. Du hast eine Beziehung zu dem Allmächtigen. Und wir heißen nicht nur so, sagt er, wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht. Darum gucken die Leute immer wie Teletubbies, wenn ich ihnen das erzähle. Weil sie das nicht verstehen, sind aus der Welt. Und wir müssen den Zugang finden, wie kann ein Weltmensch es verstehen? Sie verstehen uns nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Du bist in Christus Gottes Kind. So, und jetzt kommen wir zum Übergang, der für ihn wichtig ist. Und jetzt muss ich schon wieder landen. Aber der eigentliche zweite Teil der Kindschaft Gottes ist eben seine Familie. Und das ist dem Johannes ganz wichtig, weil der Angriff des Feindes zielt nicht nur persönlich auf dich, sondern auch auf deine Familie. Und damit meine ich nicht nur deine physische Familie, sondern deine geistliche Familie. Der Feind weiß, zerstört er die Gemeinde, zerstört er die Grundlage der Rettung. Es gibt zwei Arten der Zerstörung. Die Schrift, er hat versucht über Jahrhunderte die Schrift zu zerstören, ist ihm nicht gelungen. Und nun versucht er sogar mit der Schrift die Gemeinde zu zerstören. Und so ist es wichtig, dass wir begreifen, dass es in Christus zu sein bedeutet, auch in seiner Braut zu sein. Die Braut, das Bild für die Gemeinde. Er ist gekommen, um uns individuell zu erlösen, aber in eine Gemeinschaft zu stellen, in eine Herde, das ist das eine Bild, oder in einen Tempel, das ist das andere Bild, oder in eine Braut. All das hat Christus mit der Gemeinde beabsichtigt und er setzt es auch um. Und die Verbindung dieser Gemeinde, dieser Familie ist die Liebe. Und deswegen möchte ich dich bitten, in 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 16 mitzulesen. Dort steht, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und wer dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebt. Das ist wichtig in der heutigen Zeit, weil eine Liebesirritation herrscht. Eine große Liebesirritation herrscht. Und das hat der Feind auch geschickt eingefädelt. Wenn wir heute an Liebe denken, im Deutschen gibt es sowieso eine Unschärfe im Begriff, dann weiß man nicht, was es bedeutet. Weil die Verschiebung stattgefunden hat. Also beispielsweise gestern gab es ein Beispiel, wo jemand nannte einen Namen und meinte, das ist die Freundin von Calvin. Und ich wusste, dass sie keine Freunde in dem Sinn sind, wahrscheinlich, also ich weiß gar nichts, aber ich vermutete. Und da fragte ich, wie er das meint, und sagte, naja, platonisch. Aber in Deutschland kann man das schwer ausdrücken. Ja, was bedeutet denn Freundin? Also wenn ich zum Beispiel als Pastor verheiratete Familie sage, das ist meine Freundin, was bedeutet das? Und wenn ich sage, ich liebe dich, was bedeutet das? Das war früher sehr klar. Die grundsätzliche Bedeutung dieses Wortes ist nicht sexuell. Das heißt, um die sexuelle Beziehung anzuzeigen, musste man noch zusätzlich adjektivisch arbeiten. Irgendwie muss es deutlicher werden. Aber ich liebe dich, ist es eigentlich platonisch. Im Griechischen ist es einfacher, weil es viele Begriffe für Liebe gibt. Und die nicht sexuelle, sexuelle Liebe kennt ihr aus unserer Sprache aus, Eros. Aber die Agape, das ist eindeutig nicht die sexuelle Ebene, gar keine sexuelle Ebene. Und ein Deutscher versteht das. Und wenn ich heute von Bruderliebe rede, dann versteht keiner. Das hat der Feind gut eingefädelt. Das muss man ihm strategisch zugestehen. Und dann, ich habe das letzte Mal darüber gepredigt, die philosophische Frage, was soll denn Liebe sein? Achtung, Respekt. Es gibt viele Begriffe, gerade im Deutschen, wir haben Grundgesetz, Würde des Menschen ist unantastbar und bababababa. Wir erzählen so viel von Respekt und Anteilnahme und Liebe und wissen eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Auch die Politik weiß es nicht. Auch die ganzen progressiven Leute, die auf die Straße gehen zu demonstrieren, wissen das eigentlich gar nicht, weil es sehr schwierig ist. Was soll denn Liebe sein? Also müssen wir nochmal zurückgehen zu Gott und fragen, was ist denn Liebe? Und die Agape-Liebe, sie unterscheidet sich auch von Phileo. Es gibt im Griechischen mindestens drei verschiedene Begriffe. Also es gibt Eros, Phileo und Philia und Agape. Was bedeutet das? Eros ist die Liebe, die sich selber im Mittelpunkt stellt. Das bedeutet, ich liebe mich und möchte, dass meine Liebe befriedigt wird. Eros-Liebe hat im Vordergrund nicht die Liebe des anderen. Also da gibt es auch Respekt und Anteilnahme. Das ist, wenn ein Freier zu einer Prostituierten geht. Da geht jemand als Kunde und sagt, möchte befriedigt werden. Egal in welcher Funktion, das muss nicht mal sexuell sein. Das ist immer dann, wenn du sagst, ich bin und ich muss jetzt mein Recht bekommen. Du liebst dich. Und alles andere sind Dienstleister für dich. Das ist die fleischliche Liebe. Das heißt, wenn die Bibel von Fleischlichkeit spricht, spricht sie von dieser Form. Ich möchte meinen Willen und meine Lust und meine Vorstellung durchsetzen. Ich liebe mich. Phileo dagegen ist eine Freundesliebe. Das bedeutet, ich mag jemanden. Er ist mir sympathisch. Also zum Beispiel jetzt am Freitag, der Typ war mir sympathisch. Da könnte sogar eine Freundschaft hätte entstehen können. Weil es gibt so eine Art, es gibt sympathische Menschen. Wen lädst du zum Beispiel zu deinem Geburtstag ein? Du gehst ja nicht zu Hecken und Straßen und sagst, ich habe heute Geburtstag, kommen alle zu mir. Du überlegst. Ich mag mich und ich mag diese Person. Und diese Personen mögen meistens dich. Es gibt eine Interessensgemeinschaft. Phileo, Freundesliebe. Das ist okay. Und dann gibt es eine Liebe, die wir, dafür haben wir gar kein Verständnis, das ist so, in der Bibel würde man sagen, das ist die Feindesliebe. Das ist eine Liebe zu Menschen, die dir selber nicht gut tun. Die würdest du nie zum Geburtstag einladen. Von denen hast du gar nichts. Gar nichts. Phileo hast du immer was. Du hast ihm eine Flasche Wein geschenkt, er hat dir Blumen geschenkt, irgendetwas. Aber da gibt es nichts. Das ist eine Liebe zu einer Unterkaste. Sie ist auch nicht menschlich. Manche haben die soziale Empfindung, weil der Mensch die göttliche Eigenschaft noch hat. Aber sie ist, diese Agape-Liebe ist einseitige Liebe in eine Richtung, ohne direkte Gegenmaßnahme. Es ist schwer zu beschreiben, sogar die Liebe zwischen Kind und Eltern ist fast keine Agape mehr, denn bei dieser Liebe ist ja so, dass die Eltern sich ja einseitig für das Kind kümmern. Also das Kind kann ja gar nicht zurückgeben, aber sie gibt mindestens Sympathie und Liebe zurück. Aber wenn du dich um Menschen kümmern würdest, die leprakrank und stinken würden und sonst was, hast du gar nichts, wirklich gar nichts, und nicht mal in Dankbarkeit dir entgegenbringen würde, wo du sagst, das ist so einseitig alles, das ist Agape. Und wenn die Bibel von Liebe spricht, Gott ist Liebe, dann steht dort Agape. Das bedeutet, diese Liebe, es geht von ihm aus. Jesus hat vorhin gesagt, er hat mich zuerst geliebt. Ja, ich meine, ich habe das gehört. Und genau das steht hier geschrieben, dass Gott uns liebt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das müssen wir schon verstehen. In der Situation, wo du verdammt bist, wo man, egal wer, der Feind vor allen Dingen, sagt, du bist nicht liebenswürdig. Du hast gar nichts, um geliebt zu werden. Das ist ja die Philea-Ebene. Und du bist nicht mehr begehrenswert, dass nicht mehr die Eros-Liebe bei dir anschlägt. Also wenn du da wirklich komplett abgebrannt bist, komplett, da kommt Gott in das Leben, in das Loch deines Herzens und Versagen deines Lebens und sagt, ich bin die Liebe. Und das, was ich tue, kannst du in keinster Weise reflektieren. Es gibt nichts Liebenswertes an dir, das haben dir doch alle jetzt gesagt. Aber ich liebe dich. Das ist die Bekehrung. Also ich entdecke, dass Gott die Liebe ist und seine Gnade heißt, sie gilt dir, egal wer du bist, egal was du getan hast, egal woher du kommst, es spielt keine Rolle. Gott ist Liebe, das ist die größte Aussage. Es gibt keine höhere Aussage als diese. Anselm von Canterbury, ein anderer Kirchen, große Kirchenlehrer aus dem 12. Jahrhundert. Er hat gesagt, Gott ist jemand oder etwas, über den nichts Höheres gedacht werden kann. Und wenn du dich jetzt zu Hause hinsetzt mit dem Stift und versuchst, den höchsten Gedanken zu entwickeln, den du entwickeln kannst, wirst du feststellen, dass über Gott ist Agape nicht höher gedacht werden kann. Es gibt nichts Höheres. Und der bietet dir das an, ich bin die Liebe, kommt ihr zu mir alle, die mühselig beladen seid, kommt ihr zu mir alle, die ihr versagt habt, die ihr nicht liebenswürdig seid, die ihr ausgestoßen seid. Ich bin gekommen, um die Kranken zu suchen. Das ist das Evangelium. Jetzt müssen wir aber jetzt schnell zur Gemeinde springen. Das bedeutet auch aber im Umkehrschluss nichts anderes, dass die Geretteten die Ungeliebten sind. Paulus sagt das in seinem Korintherbrief anders, er hat gesagt, schaut euch doch mal um in die Gemeinde. Wie viele Elite sitzen da? Wie viele Hochbegabte und Reiche und Hübschen habt ihr denn? Ja, gar nichts. Das, was unwürdig vor der Welt ist, das hat Gott erwählt. Das Elend hat in seine Familie reingekommen. Es gibt dieses Gleichnis mit der Hochzeitsfeier, wo die Elite nicht kommen und hat gesagt, jeden Hecken und Zäunen holt alles ganz gelumpe. Das bist du und ich, wir. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Das sind normalerweise keine sehr von sich aus attraktive, begabte Menschen. Die holen ja die ganze alte Geschichte mit rein. Und dann entstehen Parteiungen in der Gemeinde, dann kommt Phileo, Sympathie. Oh, schöner Hauskreis. Ich möchte gerne diesen Hauskreis. Ich möchte zu diesen Leuten. Ich möchte zur Freundschaft zu diesen Leuten. Und dann entstehen Parteiungen. Dann steht elitäres Denken. Dann entstehen Verachtungen. Dann entstehen Spaltungen. Und plötzlich sind wir nicht mehr die Agape-Geliebten, die Unwürdigen, die wir eines Tages waren, sondern sind wir die Elitären. Und aus Phileo wird schnell Eros. Und dann ist nur noch mein Wille wichtig. Und jetzt sagt die Schrift, das geht nicht. Hat Gott dich in Agape geliebt, musst du in Agape lieben. Der Schutz gegen Feind ist Agape. Gott ist Liebe und er wird dich an die Grenzen führen, wo du dich demütigen wirst, auch in der Gemeinde, weil die Transformation und meine Persönlichkeit geschieht durch die Gemeinde. Nicht durch Wunder, nicht durch Geld, nicht durch etwas Unnatürliches, nein, durch den Alltag. Und deswegen bitte ich unserer Gemeinde nachzudenken, ob wir noch in Agape sind. Das ist kein Vorwurf. Es ist auch keine Kritikpredigt, das ist nur die Erklärung zu diesem Text. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder. Scheinbar ist das in der Gemeinde möglich. Der ist ein Lügner. Vater unser steht und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ein direkter kausaler Zusammenhang. Du bist befreit durch Liebe und du bist zu Liebe berufen. Wichtige, ganz wichtige Aussage. Wir sind Neugeborene diesbezüglich. Man hat uns das nicht beigebracht. Aber die Gemeinde ist die Familie, wo man sich das beibringen kann. Und ich möchte uns alle herausfordern in diesem Jahr, dass wir diesen Gedanken verstehen. Gott ist Liebe. Und zwar nicht im romantischen, philistischen. Ja, das ist sogar ein Wortspiel. Phileo und zu Philister. Und in dem erotischen. Das hat bei uns nicht zu suchen. Das ist die Fleischeslust. Aber der Geist Gottes führt uns in die Freiheit. Und manchmal wird das schwierig sein. Ich kann das schon sagen, auch bei mir. Es gibt Leute, wo das fällt mir schon schwer. Und das heißt auch nicht, dass wir alles dulden und irgendwie alles fünf gerade leihen müssen. Nein, zu Agape gehört auch die Korrektur. Denn Gott liebt uns ja auch in Agape und korrigiert uns, nicht wahr? Das heißt, Wahrheit und Liebe, das sind die zwei Begriffe. Wahrheit und Agape. Die zwei schmieden uns. Und dann verwandelt sich eine neue Persönlichkeit. Deswegen keine Romantik bitte. Keine falsche Liebesvorstellung. Sondern eine demütige Haltung und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich, der ich unwürdig war, geliebt hast zuerst. Und danke, dass du mich erlöst hast. Und danke, dass du mich in die Gemeinde gestellt hast. Und danke, dass du mir die Berufung gegeben hast, liebt einander. So wie Christus euch geliebt hat. Hervorragende Herausforderung für dieses Jahr. Ich hoffe, du bist dabei. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du die Liebe bist und das Licht und dass in dir keine Finsternis ist und keine Falschheit und keine Lüge. Und danke, dass du uns angenommen hast als deine Kinder, ohne dass wir liebenswürdig waren. Und danke, dass du uns gereinigt hast und geheiligt hast. Und so bitten wir dich, dass dein Heiliger Geist in uns wirkt und uns transformiert. Und dass wir Liebe empfinden für das, was nicht liebenswert ist. Und dass wir neu entdecken, dass sozusagen dein Wille geschehe und nicht unser. Danke, dass es eine Befreiung ist und keine Last. Danke, dass es möglich ist. Und segne und heilige du uns in deinem Namen und in deinem Willen. Amen.